Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast über Bildung und Digitalität. In unserer 8. Staffel, diesmal in Kooperation mit Cornelsen, erkunden wir gemeinsam das Thema künstliche Intelligenz in der Bildung. Und es wird, vorsichtig formuliert, fundamental. Wir begeben uns auf eine rasante Reise in die Zukunft. Oder zumindest in das, was wir gerade im Moment noch für die Zukunft halten. Seid dabei, wenn wir das Unerwartete erwarten. Kommt mit auf unsere Entdeckerreise. Und los geht's.
Herzlich willkommen auf der EduCouch. Heute mit einem Gast, dessen umfangreiche Themen und Interessensfelder, zum Beispiel Zeitdiagnose und moderne Analyse, Subjekt- und Identitätstheorien, Zeitsoziologie und Beschleunigungstheorie, für unser derzeitiges Thema, also künstliche Intelligenz in der Bildung, äußerst relevant sind. Und unser Gast hat glücklicherweise die Gabe, diese auf den ersten Blick eher abstrakten Themen auch noch verständlich und anschaulich erklären zu können. Herzlich willkommen auf der EduCouch, Hartmut Rosa.
Hallo, ich grüße Sie.
Wir starten mit einer leicht lockeren Einstiegsfrage. Welche KI-Anwendung haben Sie persönlich in den letzten Wochen genutzt und wofür möglicherweise?
Manchmal weiß man ja gar nicht so genau, was man alles benutzt, aber ich habe mir jedenfalls so ChatGPT runtergeladen. Benutze das eigentlich ganz selten, aber gelegentlich mal als Ideengeber. Und gut, ich weiß nicht, Navigationsgeräte und solche Dinge kann man ja irgendwie auch wenigstens am Rande als KI betrachten.
Welche Idee hat Ihnen ChatGPT gegeben?
Nicht so wahnsinnig viele. Ich habe mal nach Liedern gesucht, in denen es um Sterne geht oder so. Und das hätte man aber wahrscheinlich auch mit Google machen können, tatsächlich.
Also Sie waren wenig beeindruckt von Ihrer persönlichen KI-Nutzung
bisher. Naja, ich habe mal der ChatGPT mal den Auftrag gegeben, ein Essay darüber zu schreiben, wie sich meine Theorie mit denen des Holzbildhauers und Künstlers Simon Stiegler verbindet. Und was daraus kam, hat mich dann schon beeindruckt, weil ich dachte, Mann, wenn mir das ein Studierender als Essay abgegeben hätte, hätte ich ihm bestimmt eine 2 oder so gegeben oder vielleicht sogar eine 1,5.
Wir steigen ein bisschen tiefer ein. Welche zentralen Erkenntnisse müsste Ihrer Meinung nach jeder Mensch über das Wesen und die möglichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz haben, um mündig und vernünftig eine lebenswerte Zukunft gestalten zu können? Sehr umfangreich, ich gebe es zu, aber wir probieren es mal.
Ja, ich glaube, das ist deshalb schwierig, weil wir als Zivilisation und als Gesellschaft ja eigentlich noch gar keine Erfahrung damit haben, was diese Form der intelligenten Interaktion auch bewirkt und welche Konsequenzen das haben wird. Aber ich glaube, dass wir jetzt, um mündig zu werden, sozusagen Hintergrundprozesse verstehen müssen, was das mit uns macht. Also es gibt ja bei uns allen unseren Handlungen sozusagen einen Vordergrund, also ein Ziel, eine Intention, und dafür ist KI super. Das macht aber auch im Hintergrund was. Es ändert unsere Art des in der Weltseins. Man sieht das wirklich ganz gut mit Navis. Also wenn wir Google Maps oder so etwas benutzen, dann stellen wir fest, dass das super ist, weil wir damit ganz schnell an jedes Ziel kommen, auch wenn wir überhaupt keine Ahnung haben. Wir stellen aber auch fest, dass wir eigentlich keine Ahnung mehr darüber haben, wo wir uns im Verhältnis zur Stadt zum Beispiel befinden oder im Verhältnis zum Fluss, der da in der Nähe fließt, oder im Verhältnis zum Wald. Und was Ähnliches ist es, da sind wir ja noch gar nicht im Bereich der KI. Aber wenn ich zum Beispiel, ein Hobby von mir ist, in die Sterne gucken, was ich sehr, sehr gerne mache, aber das habe ich früher eben mit einem normalen Teleskop ohne Database gemacht. Da musste ich stundenlang suchen, bis ich schwache Himmelsobjekte hatte. War aber auch Teil, eigentlich würde ich sagen, es war fast Teil der meditativen Tätigkeit. Das gehörte dazu und die Freude war überwältigend, wenn ich dann irgendwie einen Regennebel oder sowas gefunden habe. Und heute hat mein Teleskop eben so eine Database, da gebe ich einfach ein, zeig mir den Regennebel. Es ist eine andere Erfahrung, die ich dann mache. Und auch da weiß ich gar nicht genau, wohin ich jetzt am Himmel gucke. Ja. Also sozusagen im Fokus wird es besser, aber im Hintergrund wird es nicht unbedingt besser, was diese Technologie mit uns macht.
Wenn wir das sozusagen jetzt auf einen Nenner bringen möchten, ich bin der Durchschnittsbürger dieses Landes. Was müsste ich also über diese zentrale Technologie verstanden haben, um möglicherweise damit umzugehen? Was ist das Wesen dieser Technologie?
Das Wesen der Technologie ist, uns Dinge abzunehmen und uns damit eigentlich fast das Gefühl einer Allmacht zu geben. Das heißt, Dinge funktionieren ganz schnell. Allerdings habe ich keine Ahnung über den Prozess dorthin. Also nach meiner Deutung verändert sich eigentlich das, was ich Selbstwirksamkeit nenne. Und das klingt technisch, aber das scheint mir ganz wichtig zu sein. Ich glaube, für Menschen, wir sind immer in eine Welt hineingestellt, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, an der wir uns abarbeiten. Also nennen wir uns einfach frühere Gesellschaft vorstellen. Zum Beispiel ist es kalt, dann muss ich Holz hacken und das Holz anfeuern, damit es warm wird. Oder ich muss irgendwie, was weiß ich, den Bären jagen, damit ich zu essen habe oder so. Und heute übernehmen das hypertechnische Prozesse, von denen ich, das, was bedeutet einerseits, meine Selbstwirksamkeit steigt. Ja, ich muss nicht mal mehr aufsteigen und es wird aufstehen oder aus dem Zimmer gehen und es wird warm hier drin, weil ich einfach irgendeinen richtigen Knopf bediene. Oder das Essen kommt auch per Knopfdruck, sind übrigens Sachen, die noch gar nicht KI uns abnehmen, aber ich glaube, das KI erhöht diese Prozesse noch. Das heißt, die Selbstwirksamkeit steigt in gewisser Weise, weil ich nur noch durch Knopfdruck, durch Button und Klicks eigentlich die Welt um mich herum bewegen kann. Aber es ist keine unmittelbar physische Erfahrung. Ich verstehe die Prozesse dazwischen nicht. Und wenn sie ausfallen, bin ich komplett ohnmächtig. Deshalb glaube ich, dass wir von Allmacht auf Ohnmacht kippen können. Und das andere ist natürlich, dass wir, das sieht man tatsächlich gut. Also ich meine, ich kenne tatsächlich Kollegen jetzt, die, wenn sie einen Aufsatz schreiben wollen, erstmal bei irgendeiner künstlichen Intelligenz, beim Chatbot oder so anfragen, was gibt's denn zu dem Thema? Ja, was würde ich denn da dafür oder dagegen sagen? Das machen inzwischen ja schon Schüler, das machen auch Studierende. Und es ist erstmal super, ja, weil ich 7 Argumente für irgendwas habe und 7 Argumente gegen irgendwas und auch wer das geschrieben hat vielleicht und so weiter. Aber der Prozess der Auseinandersetzung mit Welt wird dabei einigermaßen stumm gestellt. Was bedeutet, ich vergesse es auch viel schneller wieder, was es da eigentlich für Argumente gab. Ja, ich vergesse es sozusagen, wie Strukturen aufgebaut waren. Ich stelle mir ehrlich gesagt ein bisschen albtraumhaft eine Welt vor, in der Studierende ihre, sagen wir mal, ihre Hausarbeiten, das ist ja immer noch so, im Wesentlichen von irgendwelcher künstlichen Intelligenz erstellen lassen und dann lasse ich sie auch von der künstlichen Intelligenz korrigieren. Das heißt, die Studierenden wissen nicht, was sie geschrieben haben und ich weiß auch nicht, was ich gelesen habe. Oder was sie geschrieben haben, aber der Uni-Betrieb läuft weiter. Ne? Also die Studierenden kriegen eine Note, die machen irgendwann das Examen, alles bleibt beim Alten. Und da sieht man, das ist die ganze Art und Weise unseres Zugriffs auf die Welt verändert. Und das scheint mir wichtig, die positiven Seiten, dass wir damit ganz viele Probleme gelöst kriegen, dass wir ganz schnell Informationen kriegen, die wir brauchen. Die liegen, glaube ich, auf der Hand und sind offensichtlich. Aber was sich sozusagen unter dieser Oberfläche für uns verändert, Da müssen wir gemeinsam erst noch den Sinn dafür entwickeln. Und vielleicht geht es da nicht mal nur ums Wissen, sondern auch um das Fühlen.
Bleib mal an dieser Stelle mit dem Stichwort der sozialen Beschleunigung, das bei Ihnen ja auch immer eine Rolle spielt, also die ständige Erhöhung des Tempos des gesellschaftlichen Lebens. Sind also die derzeitigen KI-Entwicklungen der ultimative Bleifuß dieser Entwicklung? Oder können Sie da auch mögliche Abbremspotenziale erkennen?
Also ich glaube, es ist unheimlich schwer, genau vorherzusagen, was für Auswirkungen Techniken haben und vor allen Dingen solche, wie wir es jetzt bei der KI haben, die ja schon noch einmal einen Quantensprung auch darstellen in der Art und Weise, was wir tun können und wie wir es tun können und was wir eben gar nicht mehr selber tun. Also dass wir Dinge gar nicht mehr tun, sondern praktisch erledigen lassen, das ist ja auch ein interessanter Punkt. Also grundsätzlich ist natürlich schon so, dass KI ganz viele Prozesse enorm nochmal beschleunigen wird oder auch sozusagen uns Möglichkeiten an die Hand gibt, mit denen wir Dinge erreichen können, in 10-mal höherem Tempo, als wir das früher gekonnt hätten. Also insofern glaube ich, ist es eindeutig eine Beschleunigungswirkung. Und wir stellen aber fest im historischen Rückblick, dass alle diese Dinge, von denen wir uns enorme Zeitgewinne versprochen haben, erstaunlicherweise sich ins Gegenteil verkehrt haben, dass sie uns heute wie Zeitfresser vorkommen. Das ist ja, also die Beschleunigungsgeschichte ist ja wirklich unglaublich, wenn man sich das überlegt, zum Beispiel Automobile. Natürlich sind wir damit viel schneller als zu Fuß oder mit dem Pferd. Aber die Wege, die wir damit zurücklegen, haben sich auch massiv vergrößert. Also die Distanz zwischen Arbeitsort und Wohnung zum Beispiel, aber auch, wo wir am Wochenende hinwollen oder wo wir einkaufen gehen. Das heißt, die Distanz ist eigentlich um einen höheren Faktor größer geworden als die Geschwindigkeit, sodass das Auto uns am Ende nicht so wahnsinnig viel Zeit gespart hat. Und Ähnliches sehen wir in allen anderen Bereichen. E-Mail ist da mein Lieblingsbeispiel. Natürlich dauert es 10-mal, ist es 10-mal schneller. Ich kann Ihnen eine E-Mail schreiben, dann haben Sie sie eine Minute später. Und ich muss sie nicht frankieren und nicht eintüten und nicht zur Post bringen. Ich spare überall Zeit. Und trotzdem machen die allermeisten Menschen, die mit dieser etwas veralteten Technologie noch arbeiten, die Erfahrung, dass E-Mail ein Zeitfresser ist. Und Ähnliches kann man ja erst recht für die ganze, also Smartphone-Entwicklung, das war ja auch schon ein unglaublicher Schritt, von dem ich auch glaube, dass wir als Zivilisation noch gar nicht so richtig wissen, was es mit uns gemacht hat und auch machen wird. Und natürlich spart es Zeit und trotzdem würden alle sagen, ja, ich hänge die ganze Zeit am Smartphone, drum habe ich keine. Deshalb würde ich erstmal vermuten, dass das mit KI im Großen so ähnlich sein wird. Ne? Natürlich beschleunigt unglaublich ganz viele Prozesse. Es wird aber den gesellschaftlichen Motor nicht außer Kraft setzen und deshalb glaube ich nicht, dass es dann zur großen Muße kommt. wenn ich an der Stelle noch mal einhaken darf, ich habe vor einiger Zeit hatte ich mal eine Radiosendung, wo Hörerinnen und Hörer anrufen konnten und da habe ich mich praktisch darüber beklagt, dass irgendwie die Mußezeit verschwindet und habe Muße definiert. Mhm. Also eine Zeit, in der ich ohne Druck und mit einer gewissen Distanz über mich und die Welt nachdenken kann. Und dann hat ein Hörer angerufen und gesagt, aber er hat solche Mußezeiten, zum Beispiel, wenn er Rasen mäht. Er hat ein Rasenmäher und ein großes Grundstück, das er da mähen muss und dann läuft er immer rüber. Und dann dachte ich, das ist absolut richtig, aber das kenne ich hier auch. Wenn du hinter einem so einem Mäher herläufst, dann ist man in so einer, eigentlich in einer reflexiven Halbdistanz zur Welt. Man kann über alles Mögliche nachdenken. Aber wir stellen fest, alle Menschen sagen, ach, geh doch nicht Rasenmäher, da kannst du doch so viel Zeit sparen, wenn du dir einen Roboter anschaffst. Ja. Und dann ist diese Mußezeit weg. Übrigens genauso wie beim Geschirrspülen oder beim Fensterputzen. Für all diese Dinge gibt es Roboter. Aber es hat nicht zu einem Anstieg der Muße in der Welt geführt.
Spannend. Wir sollten wieder mehr Geschirr waschen und Rasenmähen. Ich bin da übrigens sehr dafür. Nächstes Thema, die Desynchronisation, also das Auseinandergehen von Zeitstrukturen, zum Beispiel von Wirtschaft und Politik. Im Bildungsbereich, wo wir uns ja auch befinden, ist diese Spreizung ja schmerzlich offensichtlich häufig. Wie massiv ist diese Entwicklung bereits und welche Auswirkungen wird KI möglicherweise auch darauf hin haben oder dramatischer jetzt mal gefragt? Wird diese Technologie unserem derzeitigen politischen System den finalen Todesstoß versetzen?
Also das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, ja. Was es mit dem politischen System macht. Ich meine, mit dem Bildungssystem ist schon interessant, dass ich mal übrigens noch sowas, was mich wirklich beunruhigt, was ich nämlich vorhin meinte, dass wir zwar uns viel schneller in der Stadt bewegen können, aber den Sinn für den Ort und auch unsere Bewegungsrichtung verlieren und das gleiche am Himmel. Was wir ja schon sehen, tatsächlich mithilfe der KI, ist, dass Sprachenlernen in gewisser Weise an Bedeutung verliert. Wieso soll ich noch eine Sprache lernen, wenn dieses Gerät sie mir sofort übersetzt? Das macht erstmal Übersetzer überflüssig in vielerlei Hinsichten, was für die ein Problem ist. Aber man sieht, dass die Fähigkeit, eine andere Sprache zu lernen, oder ist halt sehr, sehr mühsam. Es ist unglaublich zeitaufwendig, man kann eine Sprache nicht ruckzuck lernen. Nicht mal mit Duolingo so viel Spaß das Gerät machen mag. Es ist zeitaufwendig, aber es verändert auch unser Gehirn. Es gibt uns die Möglichkeit, auf Welt auf verschiedene Weisen zuzugreifen. Das ist nicht einfach nur eine Kulturtechnik, die es uns erlaubt, Dinge schnell zu tun oder halt uns zu verständigen, sondern sie erlaubt uns, Weltmöglichkeiten unterschiedlich zu begreifen. Und ich glaube, sowas wird verschwinden. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Desynchronisation, aber was man darin sieht, ist, dass das Lernen zum Beispiel ein Prozess ist, der zeitaufwendig ist. Und diese Zeit haben wir in vielerlei Hinsicht nicht. Und tatsächlich lautet meine Diagnose, auch Politik ist zeitaufwendig auf ganz ähnliche Weise. Eine Politik heißt für mich Gestaltung der Welt, in der wir gemeinsam leben. Und diese Gestaltung wird eher zeitaufwendiger, wenn die Welt komplizierter wird und wenn die Menschen pluraler werden. Also wenn wir ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Hintergründe haben, mit denen wir in die Diskussion einsteigen. Und dieser Diskussionsprozess ist nicht einfach nur einer des Abwägens von Argumenten, sondern es ist einer, bei der sich unser Denken und Fühlen auch verändern kann. Eigentlich glaube ich, das müsste die Funktion von Politik sein, dass da dass die zum Beispiel Parteien, so ist es im Moment noch bei uns, formulieren unterschiedliche Positionen und dann treten sie mit den Bürgerinnen und Bürgern in einen Deliberationsprozess, also einen Prozess des Nachdenkens, Erwägens, Überlegens ein, bei dem sich allmählich ein Gestaltungswille auch herausbildet. Ja, das könnten wir tun und da ändern Menschen auch ihre Position. Und diese Zeit haben wir kaum noch und schon gar nicht sozusagen, wenn wir umgeben sind von ökonomischen Prozessen, medialen Prozessen, technischen Prozessen, kulturellen Entwicklungen, die mit Hochgeschwindigkeit ablaufen, sodass ich in der Tat erstmal die Auffassung vertrete, dass es zu einer massiven Desynchronisation zwischen der Geschwindigkeit des politischen und des kulturellen und medialen Lebens gekommen ist.
Also wir sehen ja in Schule, in meiner Wahrnehmung würde ich sagen, wir verwalten sozusagen die Schule des 19. Jahrhunderts, versuchen wir so irgendwie ins 21. Jahrhundert so rüber zu verwalten und sehen aber nicht, wie sich die Welt, wie massiv sie sich geändert hat in ihren medialen Ausdrucksformen, in ihren gesellschaftlichen Ausdrucksformen etc. Und ich sehe im Moment auch nicht kommen, dass es zu irgendeiner Art von, wir nennen sie jetzt mal Reform, einer umfassenden Reform unseres Bildungswesens kommen wird, die dieser Geschwindigkeit, in der wir gerade leben, auch nur annähernd gerecht werden könnte.
Ja, wobei also die Frage ist da wirklich, was sind bestimmte Bildungsideale? Sie haben das 19. Jahrhundert erwähnt, Humboldt oder so kommt da schnell ins Spiel. Und aber auch, was sind Prozesse menschlichen Lernens? Also was ist sozusagen ist einfach nur kulturbedingt und zeitbedingt und was liegt an der Art und Weise, wie menschliche Wesen und ihre Gehirne auch funktionieren? Und ich glaube, da kommt es nicht nur auf das Gehirn des Einzelnen an, sondern auch um kulturelle Reproduktionsprozesse, wie wir das nennen würden. Also das Wissen, seit es Menschen gibt, muss von der einen Generation zu der anderen irgendwie weitergegeben werden. Und über Jahrtausende hinweg hat das so funktioniert, dass es das ein allmählicher Learning-by-Doing-Prozess ist. Ne, die Jungen nehmen teil am Leben der Alten und erwerben so das Wissen, wie man Dinge tut. Und die Schule ist dem gegenüber ja schon ein etwas künstlicher Raum, der gar nicht an der unmittelbaren Praxis der Gesellschaft teilhat, sondern ein Sonderraum bildet, in dem Voraussetzungen erworben werden, damit dann der Wissensvermittlungsprozess auch schneller stattfinden kann. Also ich glaube, Schule ist selbst schon in gewisser Weise eine Beschleunigungstechnik gewesen und dann auch vor allen Dingen eine Abstraktionstechnik. Aber nochmal, was mir wichtig scheint, auch gerade in sozialen Kompetenzen, in kulturellen Kompetenzen, sind Prozesse der Anverwandlung, wie ich das nenne, und wie wir aber auch alle Bildungs- und Erziehungswissenschaftler einem das bestätigen. Es geht in der Bildung und vor allen Dingen auch in Erziehung, aber auch in Bildung, nicht einfach darum, dass ich mir Wissen erwerbe, sondern dass dieser Prozess des Erwerbs von Weltwissen und Weltkönnen mich auch verändert und prägt. Es formt mich als Subjekt. Und diesen Prozess kann man nicht beliebig beschleunigen. Ich glaube wirklich, dass man das sieht. Wir sehen das übrigens auch in der Wissenschaft sogar ganz unabhängig von KI. Wenn du gezwungen wirst, also zum Beispiel, wir müssen ständig Sachen in große Sachen, in große Textmengen in kurzer Zeit schreiben. Und da hast du heute ganz viele Hilfsmittel. Du googelst, du hast Copy and Paste und so etwas. Stellst dann aber fest, ich habe jetzt vielleicht sogar eine gute Arbeit geschrieben oder einen guten Aufsatz oder einen guten Antrag, aber eigentlich weiß ich gar nicht, was da drin steht. Ja? Vielleicht weiß ich noch, was da drin steht, aber ich habe es mir nicht so anverwandelt, dass es mein Denken verändert, dass es meine Sicht auf der Welt beeinflusst, dass es die Art und Weise, was ich dann selber herstelle, beeinflusst. Und deshalb glaube ich, es kommt zu diesem problematischen Entkoppeln auch zwischen Wissen. In der Schule wird das oft als Bulimie-Lernen bezeichnet. Ja? Ich weiß es, ich kann eine Eins schreiben, vielleicht in der Klausur, wenn es gut läuft, ja, aber am nächsten Tag habe ich es vergessen. Das hat mich als Subjekt nicht gebildet und geprägt. Und deshalb glaube ich, es ist schon auch sinnvoll, da eine gewisse Vorsicht walten zu lassen, wenn wir nach Beschleunigungstechniken suchen.
Genau, das war kein Plädoyer hinsichtlich, wir müssen das alles schneller und effizienter lernen.
Ja.
Sondern mein Plädoyer wäre genau in die Richtung, die Sie gerade beschrieben haben. Diese Prozesse des sozialen Aushandelns, des tatsächlich Erkenntnisse schaffen, die intrinsisch motiviert sind und damit auch tatsächlich Veränderungen in meinem Denken hervorrufen, das tun wir in Schule ja häufig nicht. Sondern das Gegenteil davon, nämlich das von Ihnen genannte Bulimie-Lernen. Und da würde ich sagen, da müssten wir doch hinkommen, echte Erkenntnisprozesse in sozialen Interaktionen zu schaffen. Wäre sozusagen das Gegenteil von dieser Beschleunigung, nämlich die Entschleunigung als Antwort auf das, was gerade passiert, sozusagen.
Ja. Und es sind aber auch wirklich so Prozesse, ich würde sagen, der Weltanverwandlung, die Soziales, aber nicht nur Soziales betreffen. Also wenn du halt irgendwie, aber das weiß man eigentlich auch seit langem, also wenn du dich an der Wiese abarbeitest, von mir aus beim Rasenmähen, ja, kriegst du einen völlig anderen Bezug zur Natur, zu deinem eigenen Körper übrigens auch und auch zur Technik, zu dem Gerät, mit dem du umgehst. Also wenn du einfach einen Roboter einschaltest, dann hast du nicht nur kein Verständnis von Wiese und Gras und den Geruch von Gras und so etwas. Du hast ja auch kein Verständnis von diesem technischen Gerät. Du legst einfach den Schalter um. Ich meine, jeder, der in der Vergangenheit zum Beispiel eine Sense wetzen musste oder so, das ist inzwischen ausgestorben. Ja. Mein Opa hat es noch sehr häufig gemacht. Es war ein ganz anderes Mähen. Aber auch jeder, der sich mit dem Rasenmäher gemüht hat, ja, und dann das nasse Gras hervorgemacht oder so, das ist eine haptische Auseinandersetzung mit Welten. Abarbeiten daran. Und das ersetzen wir auf alle Weisen, also nicht nur mit der Natur, sondern auch mit der Technik. Auch, ich meine, selbst die Autowerkstatt nimmt heute ja den Motor nicht mehr auseinander, sie sendet ihn ein oder ersetzt ihn gleich durch einen neuen. Deshalb wird die Distanz zwischen Subjekt und Welt wird immer größer, die wird immer abstrakter und immer technischer. Und ich glaube, das hat eine große Folge, nicht nur sozusagen auf der Weltseite, sondern auf der Subjektseite. Wir werden selber abgekapselt, wir vermischen und verweben uns nicht mehr mit der uns umgebenden Welt in der Weise, wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Und natürlich kann man sagen, es ist auch nicht schlimm, da entsteht was Neues und das kann auch sein. Also ich finde, bei diesen ganzen Diskussionen ist immer wichtig, dass die Zivilisationsstufen sozusagen, dass wir nie vorhersehen konnten, was kommen wird, ja, und welche Auswirkungen eine neue Entwicklung hat. Deshalb muss man auch mit dem Pessimismus vorsichtig sein.
Wir werden wieder ein Stück praktischer. Sie sind ja auch Hochschullehrer. Welche Rolle spielt bei Ihnen künstliche Intelligenz in Forschung und Lehre? Und welche Rolle würden Sie sagen, wird sie vielleicht auch in Zukunft dann spielen?
Ja, auch da ist es so, dass es noch gar nicht richtig absehbar ist, was passieren wird. Also im Moment spielt sie tatsächlich hauptsächlich die Rolle der Verunsicherung, weil wir nicht mehr genau wissen, wie wir eigentlich insbesondere mit dem ja doch wichtigen und über Jahrzehnte hinweg gepflegten und entwickelten Instrument der Hausarbeit nur umgehen sollen, ja, weil du nicht mehr weißt, was an einer Hausarbeit eigentlich von dem Studierenden selbst oder von der KI gemacht wurde. Und manche sagen dann eben, ja, da brauchen wir eben KI, die selber testet, ob das Ding selber geschrieben ist oder nicht. Aber ich glaube, das wird zunehmend schwer und ist auch nicht besonders erfolgsversprechend. Ich habe ja meine Dystopie schon an die Wand gemalt, dass die Studierenden KI geschriebene Hausarbeiten abgeben und wir die von KI prüfen lassen und keiner weiß mehr, was da steht. Ich meine, ansatzweise haben wir solche Prozesse sogar schon. Eine ganz clevere Idee ist zu sagen, wir prüfen gar nicht mehr das Ergebnis, sondern die Stimuli sozusagen, also die Prompts, die in der KI gegeben werden. Ja, daran zeigt sich die Leistung. Also wie hast du die KI sozusagen gefüttert oder was hast du von ihr verlangt? Das sind ja Prozesse, also ich weiß zum Beispiel auch selbst in den Künsten, ja, in der bildenden Kunst oder in der Musik wird KI massiv eingesetzt. Bei uns in der Forschung hängt es wahrscheinlich auch davon ab, worum es gerade geht. Also es gibt zum Beispiel in der Informatik meines Wissens Aufgaben oder Prozesse, die inzwischen schon routinemäßig von der KI erledigen lassen, weil es schneller geht und dann auch zuverlässig richtig ist. In den sozialen Geisteswissenschaften gibt es zwei Grenzen. Das eine ist die empirische Forschung, wenn du wirklich Daten erstmal erheben musst. Das kann die KI nicht so ohne weiteres selber machen. Das kann sie überhaupt nicht selber machen. Kann sich's ausdenken, was dann natürlich ein Problem wäre. Aber das andere ist eher hermeneutische Prozesse, wo es darum geht, wirklich, sag mal, originelle Deutungen von Welt oder von sozialen Prozessen zu entwickeln. Da kann KI helfen und das tut sie zum Teil auch, weil wie gesagt, Kollegen oder Kolleginnen nach Argumenten suchen. Das mache ich selber bisher eigentlich noch nicht. Ich habe da ein gewisses Misstrauen, dass es mein Denken korrumpiert, sozusagen. Also wenn ich mir ein neues Thema vornehme, über das ich schreiben will, dann fange ich da an, selber nachzudenken. Und natürlich fängt man dann an, natürlich setze ich da Technologien ein, die mir sagen, was gibt es dazu, wer hat denn dazu was geschrieben. Aber es ist klar, dass es einen Einfluss haben wird auf Forschung und insbesondere auch auf Lehre. Und wir wissen noch nicht genau, wie damit umzugehen ist.
Ich vertrete immer die These, dass es in relativ wenigen Jahren, ich sage mal so Maximum 20, die Institution Universität in dieser Form überhaupt nicht mehr geben wird. Mir wird da immer vehement widersprochen. Wie sehen Sie das? In 20 Jahren wird es die Institution Universität in der Form, in der wir sie heute kennen, so noch geben?
Ja, da werde ich versuchen zurückzufragen, worauf beruht Ihre Hypothese, dass es sie nicht mehr geben wird. Also die Universität als, wenn man sie jetzt nicht als Akademie, als Forschungsbetrieb betrachtet, sondern als Ausbildungsbetrieb mit Tausenden von Studierenden, ist ein Ort der sehr spezialisierten Wissensvermittlung. Aber auch da würde ich sagen, das scheint mir ganz klar zu sein, das kann ich an mir selber, das kann ich hoffentlich auch an meinen Studierenden sehen. Da geht es nicht nur darum, dass man Fähigkeiten erlernt. Deshalb habe ich in den Büchern, die ich zur Bildung geschrieben habe, immer so einen kleinen Krieg geführt gegen den Kompetenz, eigentlich nicht gegen den Kompetenzbegriff, sondern gegen Kompetenzvermittlung oder Kompetenzerwerb als Ziel. Weil für mich auch Studium nicht heißt, dass ich danach etwas kann, was ich vorher nicht gekonnt habe, sondern es ist ein Prozess, in dem ich mich verwandle. Ich sage das immer meinen Soziologiestudierenden, wenn sie das ernsthaft betreiben wollen, dann müssen sie zur Soziologin oder zum Soziologen werden. Und das bedeutet, die Welt beobachten, betrachten wie ein Soziologe, zu fragen nach sozialen Interaktionen, nach den Prozessen, die ich da sehe, nach Dynamiken, die mir in den Sinn kommen. Und dieser Prozess, glaube ich, kann man nicht so, da sehe ich noch nicht die Möglichkeit, wie sie das KI vermittelt oder sonst wie. Und schon gar nicht übrigens, und ich würde wirklich sagen, schon gar nicht, natürlich sagen, also durch diese künstlichen Hörsäle, sagen viele, ist doch viel besser, wenn ich die zum Beispiel statt mich in eine Vorlesung setze, kann ich mir die entsprechenden Videos oder angucken oder Podcasts hören oder so. Da kann ich das in meinem Tempo machen und nach meinen Bedürfnissen. Aber der entscheidende Prozess, nochmal, für mich ist der Bildungsprozess ein Anverwandlungsprozess und man kann wirklich sehen, wenn Studierende miteinander, auch mit den Dozierenden, ins Gespräch kommen und Argumente abwägen und sich versuchen zu fragen, was sagt denn Marx wirklich oder Weber oder Durkheim? Und dann widerspricht jemand und dann sagt jemand, aber das hätte ja die und die Konsequenz. Und dann sagt einer, das kommt mir aber gar nicht plausibel vor, weil ich habe vielleicht in meiner Nachbarschaft etwas beobachtet. da findet dieser Prozess statt, in dem ich anfange, zum Soziologen oder zur Soziologin zu werden. Und ich glaube, das wird auch in 20 Jahren noch so sein.
Ja, den sozialen und inhaltlichen Auseinandersetzungsprozess von Menschen, den glaube ich, wird es noch geben. Aber den gesamten Input-Prozess, der ja meiner Wahrnehmung nach der größte Teil an der Universität ist, also ich muss irgendjemand zuhören, wie er irgendwas sagt und versuchen zu verstehen, was der sagt, ist ja zeitlich der größte Teil. Wenn ich im Vergleich dazu einen KI-Tutor habe, mit dem ich mich direkt auseinandersetzen kann, genau zu den Themen, die ich gerade will, genau in der Sprache, die ich gerade brauche und so weiter, würde ich mich niemals in eine Vorlesung setzen.
Also Vorlesungen, da kommt es auch drauf an, wie man sie macht. Ich glaube aber übrigens, das ist auch nichts Neues, war wahrscheinlich schon immer so. Das ging schon mir so, ich bin in den Vorlesungen gerne eingeschlafen. Aber Vorlesungen sind vielleicht wirklich ein problematisches Tool auch. Aber ich glaube, was Sie gerade gesagt haben, ist ganz wichtig. Da kann ich hören oder machen, was ich will, wie ich es gerade brauche. Und Sie haben völlig recht. An der Uni müssen Sie vieles hören, was Sie gerade nicht hören wollen. Ja. Und vielleicht in Kontexten, die Sie gerade nicht brauchen. Aber genau das ist Teil des Bildungsprozesses. Ja, dass man eben Dinge hört, nach denen man nie gefragt hätte. Ja, und sie vielleicht auch in einem Tempo hört, das einem erstmal überfordert oder unterfordert. Aber ich glaube, das ist genau das ist Teil des Bildungsprozesses. Weil sonst ist die ganz große Gefahr, ich höre genau das, was ich will, sozusagen, was immer meinem Muster und meiner Methode und Tempo entsprochen hat.
Ich meinte das nicht inhaltlich, sondern sozusagen in der Form dessen, was gerade für mich gut funktioniert. Dieser KI-Tutor kann wunderbar so eingestellt sein, dass er ganz bewusst in die Überforderung geht, dass er ganz bewusst in die Themen geht und so weiter. Das kann ich ja alles machen. Nur sozusagen in Formen, die gerade für mich sehr gut zugänglich sind. Ansonsten sitze ich halt da mit 50 Leuten in einem Raum und da gibt es genau diese eine Form, die gerade für mich gar nicht funktioniert, sozusagen kommunikativ, und es funktioniert einfach nicht. Ich schlafe da ein, wie Sie gerade gesagt haben. Ja. Das könnte ich ja sozusagen hiermit völlig abfedern.
Man müsste da tatsächlich nochmal darüber nachdenken, oder das kann man vermutlich auch erforschen, da habe ich jetzt nur keine Forschungsergebnisse vor Augen. Inwiefern Bildung oder sagen wir Bildung ein kollektiver Prozess ist, ja, inwiefern der eben nicht individuell ist, ich und mein Gehirn sozusagen gemäß meinen Bedürfnissen, sondern ein Raum, in dem gemeinsam um etwas gerungen wird. So muss eigentlich Uni sein, finde ich. Es ist ja tatsächlich nicht Schule, wo mehr oder weniger der Dreisatz gelehrt wird, sondern da geht es um vielleicht auch Grenzbereiche menschlichen Wissens und menschlichen Forschens. Und ich würde sagen, das ist ein kollektiver Prozess der Auseinandersetzung, nicht an
der individuellen Einverleibung. So sollte Universität sein, ist sie häufig aber nicht.
Da muss ich natürlich zustimmen, aber genau. Also, dann sollten wir das als Ansporn benutzen, Universität zu verbessern.
Und ich würde sagen, radikal zu verändern. Aber gut.
Gut, aber dann müssen Sie mir nochmal sagen, also radikal verändern in Richtung auf individuelle, auf individuelle Chatbots.
Nee, ich würde ja vermuten, dass wir dann an der Universität, wenn sich Menschen tatsächlich zusammenfinden, genau diese sozialen Aushandlungsprozesse, genau dieses miteinander sprechen, miteinander sich widersprechen, miteinander Argumente finden, genau der zentrale Punkt sein sollte. Und alles, was auf dieser Input-Ebene, also ich muss mich jetzt mit Dingen, ich muss sie lernen, ich muss sie verinnerlichen und so weiter, glaube ich, viel, viel individueller mit tatsächlich wie auch immer gearteten Chatbots funktionieren könnte.
Aber ja, ich will da nochmal widersprechen, tatsächlich stellen sich das inzwischen viele so vor und sagen das auch über sich. Ich glaube tatsächlich, man kann es als Trend auch schon beobachten. Also studieren, möchte ich sagen, war noch auch zu meiner Zeit, ich habe dann in den späten 80er Jahren angefangen zu studieren, war eine Art von Lebensform. Ja? Also du bist von zu Hause ausgezogen, wahrscheinlich in eine WG oder so. Es gab alle möglichen AGs, Diskussionsveranstaltungen, es gab viel Leerlauf, aber man traf sich in der Bibliothek sozusagen, es gab alle möglichen Clubs, es gab alle möglichen auch so was weiß ich, also Sportinitiativen, Musikinitiativen, man musste sich ausprobieren. Und da ist, da eigentlich würde ich sagen, es war da als Mensch neu entstanden. Mhm. Und heute sehen Sie ganz, ganz häufig schon das Muster, die Studierenden wohnen weiterhin zu Hause eigentlich, ja. Sie benutzen Chatbots oder KI-Tutoren oder vielleicht auch noch nicht, sondern lernen einfach selber, gibt auch noch herkömmliche, was weiß ich, Tutorials oder so auf YouTube oder anderswo und kommen dann für eine Diskussion, für eine Veranstaltung, für die sie sich interessieren, mal in die Stadt. Das ist was völlig anderes. Und da fällt mir immer Hans Blumenberg ein, der sagt, Kultur entsteht durch das Gehen von Umwegen. Und ich würde wirklich sagen, das gilt für Bildung, gilt übrigens auch für Forschung. Das wird immer gesagt und dann wird es belächelt. Man nimmt es dann lächelt zur Kenntnis und denkt, ja, kann ich ja immer noch haben. Aber das ist auch auf Kongressen so. Die guten Gedanken, die neuen Projekte entstehen beim Bier danach und manchmal um 3 Uhr nachts, Und dann sagt man ja, das kann ich ja dann, und sie denken jetzt wahrscheinlich, das kann ich ja dann immer noch machen. Ja, dann fahre ich mittwochs mal rein an die Uni und diskutiere ein bisschen und hinterher gehen wir noch ein Bier trinken. Das ist nicht das Gleiche. Ja, also ich glaube wirklich, man braucht sowas wie, ist auch kein Zufall, dass die viel Wissen und viel Geniales aus kleinen Unistädten wie Tübingen zum Beispiel oder Jena oder Göttingen oder übrigens auch Cambridge oder Oxford oder Princeton hervorgegangen sind, wo sie einfach ein brodelndes Milieu hatten, ein intellektuelles. Und das wird durch ihre individuellen KIs komplett lahmgelegt.
Nee, das glaube ich eben nicht. Ich würde genau das, was Sie gerade sagen, finde ich extrem wichtig. Und genau diese Punkte würde ich so stark wie möglich machen. Dass die Leute Theater spielen, dass sie Sport machen, dass sie rausgehen, dass sie wie auch immer Formate finden. Ich will nur, bei mir ging es nur sozusagen um diesen akademischen Input-Prozess, der häufig so dysfunktional und so fürchterlich langweilig und so wahnsinnig unnachhaltig ist. Den würde ich davon entkoppeln.
Aber ich will auch nicht sagen, das ist völlig falsch, aber Sie wissen, wie das geht. Ja, Dialoge, in der Widerspruch kommt immer. Also ich verstehe das und ich könnte dem auch was abgewinnen. Ich würde trotzdem sagen, die Frage ist, ob man das eine so leicht vom anderen trennen kann. Ja, also
ich glaube schon.
Ja, aber es folgt dieser Logik, dann optimieren wir beides. Das, was wir schon die ganze Zeit machen, ne? Wir ziehen Prozesse auseinander und dann auf der einen Seite optimieren wir den Input-Prozess, auf der anderen Seite optimieren wir dann das Theaterspiel.
Nee, den würde ich deoptimieren. Den würde ich völlig freilassen. Denn da würde ich einfach nur Dinge zur Verfügung stellen, wo Leute damit agieren können. Aber gut.
Wir können uns gerne darauf einigen, weil das würde ich schon auch sehen, dass also vieles an dem Uni-Betrieb eigentlich dysfunktional geworden ist und auch eigentlich in beide Richtungen nicht so läuft, wie er könnte, weil auch diese sozusagen diese soziale, revolutionäre, kreative ist heute kaum mehr zu sehen.
Und das verschwindet doch. Das, was sie wollen, ist doch immer weiter weg von dem, was wir sehen.
Gut, lassen Sie uns ein bisschen experimentieren in der Hinrichtung, da wäre ich ganz sogar dafür zu haben.
Wir sind tatsächlich schon bei der letzten Frage dieses Podcasts und die ist immer die gleiche, nämlich, welche Frage habe ich Ihnen heute nicht gestellt, die Sie aber gerne beantwortet hätten?
Also die Frage, die Sie nicht gestellt haben, weil ich finde, ist eigentlich die zentrale, nämlich die macht künstliche Intelligenz unser Leben besser. Weil, also man kann mir sagen, was man will. Ich würde sagen, daran muss man eigentlich alle Innovationen und alle Veränderungen messen. Also die Frage ist, sollte sein, die Grundfrage im Hintergrund sollte immer sein, was ist ein gutes Leben oder eigentlich sage ich lieber, was ist ein gelingendes Leben? Weil ich glaube, das wird immer im Prozess, im Vollzug gelebt. Und meine etwas skeptische, vielleicht sogar kulturkritische Deutung ist, dass mir scheint, dass Wut und Erschöpfung und Frustration ständig steigen, eigentlich parallel mit den, direkt parallel mit den technischen Entwicklungen. Und deshalb muss man fragen, unter welchen Bedingungen und wie kann KI dazu beitragen, dass das Leben eher gelingt als misslingt. Und von der Beantwortung dieser Frage sind wir leider noch ganz, ganz weit weg. Deshalb lautet meine Antwort auf Ihre Frage, dass ich sie nur halb beantworten kann. Ich kann Ihnen sagen, welche Frage wir nicht beantwortet haben, nämlich was ist ein gelingendes Leben unter KI-Bedingungen. Aber auf die Antwort müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen warten.
Ja, gut, dass ich sie nicht gestellt habe, weil wir hätten sie nicht beantworten können.
So ist es.
Herr Rosa, ich bedanke mich fürs Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Sehr gerne, das wünsche ich Ihnen auch.